Ja, jetzt habe ich gerade selber ein bisschen Blackout. Was wollte ich denn jetzt nochmal fragen? Vielleicht ist es auch wieder nochmal Zeit für Musik, denn Rest heißt der nächste Song, den du rausgesucht hast. Vielleicht kann ich auch nochmal kurz resten und überlegen, was ich fragen wollte. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Oder willst du zu dem Song noch was sagen?
Den hat mein Mann geschrieben für den Ältesten. Es gibt noch einen großen Sohn, der heißt Sky, und das ist ein Lied, was er für ihn geschrieben hat.
Dein Stiefsohn, ne?
Genau.
Den hören wir jetzt bei den Lebenslinien.
Sweet sky, go and sleep with the sun. Rest your eyes, cause you'll need them enough. Rest your heart, rest your mind and your soul, cause you'll need them all starting tomorrow. Your head, it will keep you alive. Rest your legs, they might help you survive. Might as well rest everything your body will decide. What should need the rest for the rest of your life? Of your life, the rest of your life,
Yeah.
Hier sind die Lebenslinien auf Radio Störfunk. Mein heutiger Gast ist Kat Swenson, Yogalehrerin mit eigenem Studio jetzt in Schwäbisch Hall. Und wir bleiben auch beim Yoga. Yoga hat dich dein Leben lang begleitet und anfangs hat man es ja schon davon, du hast ihm auch einen Brief geschrieben, Yoga. Du unterrichtest eine spezielle Art von Yoga. Was ist das genau?
Genau, ich unterrichte, das nennt sich Anusara. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Yoga-Stile. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, bin ich damals wirklich durch Zufall in ein reines Anusara-Yoga-Studio in Berlin gelandet. Und damals hat mich der Stil einfach auch schon sehr berührt, weil dadurch, dass ich vom Tanzen, ja vom Hintergrund im Tanzen komme, war es mir total wichtig, bestimmte Ausrichtungen, also physische, körperliche Ausrichtungen zu haben. Und Anusara wurde gegründet von John Friend und er hat damals mit Tanztherapeuten, Physiotherapeuten dieses Yoga gegründet und ihm war es ganz, ganz wichtig, dass wir, also wir haben sehr, sehr viel Anatomieunterricht und alles, dass wir die Schüler, jetzt sage ich nicht mehr Studenten, die Schüler so gut ausrichten können mit unseren Wörtern, ohne sie rumzuschieben oder zu machen. Das heißt, da gibt es auch, finde ich, im Anusara ganz wenig Verletzungen. Es ist wirklich auch so, dass es viele Yoga-Stile gibt, die ganz schnell und durchfließen. Und da denke ich mir manchmal, wenn du neu bist und dich nicht auskennst, nicht weißt, wie was wo ist, dann kannst du dich da einfach auch schnell verletzen. Und das Anusara hat diese Ausrichtung, was sehr prägend ist. Und auf der anderen Seite hat es auch ein Herzthema, sagen wir dazu. Das kann eine kleine Zentrierung oder irgendetwas am Anfang sein, was der Lehrer den Schülern mitgeben möchte, womit er die Stunde in ein Thema einbetten möchte. Und das kann von einem Gedicht oder einem Thema oder etwas sein, aber wo wir sagen, wir möchten eben nicht nur das Yoga durchturnen, klassisch uns bewegen, sondern schon auch die Schüler berühren, dass sie irgendwie so einen Moment haben, wo sie reflektieren, ankommen, nachdenken, genau.
Was war das heute zum Beispiel, wenn du das preisgeben willst bei dir in der Stunde?
Heute habe ich über ein Thema, das heißt Pratyahara. Das ist einer der Wege aus dem Yoga und das ist das Zurückziehen der Sinne. Also, dass wir ganz oft wirklich im Außen suchen, Medien und keine Ahnung was, alles das Außen sehr präsent ist. Und Pratyahara möchte wirklich so eine Brücke schlagen von diesem Äußeren, aber mehr zum Inneren reinkommen. Und das war heute so ein bisschen mein Thema, schön, wo ich damit umgegangen bin. Genau.
Ja. Du hast mir auch erzählt, wer fragt sich eigentlich noch die Frage, wie geht's denn mir eigentlich gerade? Und ja, die Frage kam ja vielleicht auch durch die Pandemie jetzt mal wieder mehr in den Vordergrund, wo alles ein bisschen entschleunigt ist und man vielleicht mal ein bisschen achtsamer durchs Leben geht. Bei dir gab es auch eine Phase in deinem Leben, wo es dir richtig schlecht ging, sage ich mal, wo Yoga dich auch emotional wieder aufgebaut hat in der Form.
Genau, wo das Yoga mich wieder geerdet und auch aufwachen hat lassen. Genau. Mhm. Das war, das war 2001.
Also kurz nachdem du eigentlich die Ausbildung fertig hattest als Tänzerin.
Genau. Da ist damals mein erster Mann sozusagen, ein Partner, tödlich verunglückt, mit dem Flugzeug abgestürzt. Und da war das wirklich so, ich glaube, wie so im Film, wenn man sich vorstellt, man geht am Abend ins Bett und denkt, es ist alles gut und am nächsten Morgen wachst du auf und dann kriegst du einen Anruf, Polizei und dann, ist dieses Flugzeug abgestürzt in Zürich und dann ist alles, wie es mal war, vorbei. Genau. Und dann hatte ich, es war wirklich so, auch wie man sich das oder wie man das so oft hört, dass man sich nur noch zur Hälfte fühlt. Also dass wirklich ein Teil vom Körper weg ist und man nicht mehr eins oder nicht mehr lebensfähig ist. Und Entschuldigung, so war es damals bei mir auch wirklich, war echt nicht lebensfähig. Also ich hatte damals lange nicht kein Wort gesprochen. Ich habe aufgehört zu essen. Ich habe mich diesem Leben nach außen verweigert.
Genau. Du hast gesagt, du warst ein Pflegefall eigentlich.
Ja, also schon. Eine kurze genau. Zeit. Ich hatte dann
mehrere Monate.
Genau. Meine Schwester, meine größere Schwester, die ist dann aus München zu mir erstmal nach Berlin gekommen. Und das war wirklich so. Die haben mir dann, weil ich eben nichts gegessen habe oder irgendwas gemacht habe, die haben mir dann immer so mit Löffelchen Wasser eingeflößt, dass ich halt nicht so dehydriere, mehr oder weniger. Und ich saß nur da, habe zu der Zeit sehr viel geraucht und war so eine Hülle, die einfach nur da war. Aber ich habe mit niemandem gesprochen, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts gemacht, genau. Und dann gibt es ja so klassisch diese Phasen, diese Trauer, ich glaube 7 Trauerphasen oder so. Und da kommt eben erstmal dieses, ich glaube, wie so Gefangensein. Irgendwann kommt das Verdrängen, dann war da viel Party und ja, na klar, mir geht's super. Und dann kommt da irgendwann das Aufwachen. Und das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich eines Morgens so in den Spiegel geguckt habe und natürlich auch nicht sehr gesund aussah und mir dachte, okay, Kat, also entweder Schluss jetzt, zieh einen Schlussstrich oder du kommst jetzt mal hoch und machst weiter. Und ich hatte mir damals...
Da standest du vorm Spiegel oder?
Ja, also es war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, jetzt entscheide dich, hier oder
sonst
da.
Sonst gehst genau. du zugrunde einfach.
Genau. Und ich wusste nur, dass ich mir damals auch so gedacht habe, wenn ich mich jetzt entscheide zu gehen, dann ist ja ganz schön böse auf mich, wenn ich zu ihm komme, sozusagen. Also es war wirklich so dieses, wo ich dachte, nee, es ist noch nicht Zeit. Genau, und dann weitermachen. Und da hatte mir das Yoga einfach dieses, das ist noch dieser Glaube auch, dass es nicht einfach aus und vorbei ist, dass es viel mehr noch gibt und dass es so viele Werte gibt, für die es sich lohnt zu leben. Und da ist es eben auch dieses, hey, wie geht's mir einfach? Innehalten, mal reinhören. Was ist eigentlich gerade so los in mir?
Und auch zulassen, dass genau. es vielleicht einmal schlecht geht.
Genau.
Und nicht wegfeiern oder so.
Nee, auch einfach
durchspüren.
Genau, einfach wahrnehmen, diese Gedanken oder was da hochkommt, einfach auch annehmen. Nicht verdrängen, sondern annehmen. Sie begrüßen und dann auch wieder loslassen. Genau.
Wow. Sehr, sehr beeindruckend. Du bist dann zum Yoga-Studio gegangen in Berlin. Irgendwie, wie hieß es? City Yoga?
City Yoga, genau.
Und da bist du auf den...
Da bin ich, war ein Lehrer da und da habe ich da eine Stunde mitgemacht und dann habe ich da immer mehr und mehr Klassen gemacht. Und irgendwann kam dann wirklich so, hey, ich könnte mir vorstellen, so übergangsmäßig, wenn ich ja irgendwann nicht mehr das ganz mit dem Tanzen, dass ich auch Yoga machen möchte. Und dann habe ich angefangen mit der ersten Yoga-Ausbildung und dann wurde das immer mehr und mehr, genau.
Und du hattest erzählt, bei dem Yoga, den du unterrichtest, Anusara, kommt es ganz auf die Ausrichtung an. Also vielleicht für die, die jetzt auch zuhören, beim Yoga gibt es ja verschiedene Körperstellungen, die Asanas.
Genau, ja.
Und da kommt es bei dir dann auf die Ausrichtung vor allem an. Wie gehst du da vor? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist jetzt schwer überraschend.
Wenn man das nicht sieht.
Weil
du genau. ja auch gesagt hast, konkrete Anleitung, aber wenig dann.
Genau. Also ich glaube, jeder kennst du die Stellung vom Baum im Yoga? Ich glaube, die kennst du jeder, genau. Und ich könnte ja jetzt sagen, so jetzt stellt euch in den Baum hin oder ich könnte sagen zum Beispiel, erde dich mit deinem rechten Fuß und nehme das linke Bein, also den linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels und dann schauen wir halt drauf, dass ich das genau formuliere, also dass ich jetzt genau sage, wo welche Energien sind. Oh, das ist echt mir total schwer jetzt über jetzt
Kopfkino.
Kopfkino abzumachen. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich auch jahrelang getanzt habe ich ein sehr gutes Körpergefühl und kann die Leute sehr, sehr gut in diese Stellungen hineinreden, ohne dass ich das vorturnen muss. Weißt du so, was ich meine? Genau. Das und das Zweite ist, dass bei mir auch im Unterricht, da muss auch wiederum so ein Flow drin sein. Also ich glaube, da kommt auch dieses Choreografische durch, was ich halt jahrelang habe. Was ich gar nicht mag, ist, wenn es so eckig ist. Also das muss dynamisch sein. Das muss einen Sinn haben, wie ich von der Asana in die Asana komme und warum ich das auch mache. Also es ist schon im Anusara auch so, dass wenn ich jetzt sage, mein Thema ist heute, was wir letztens hatten, die Standhaftigkeit, dann nehme ich eine Standstellung, dann weiß ich aber auch für Standstellungen, welche Muskelgruppen ich vorher aufwärmen muss. Also ich kann Leute nicht einfach in den Handstand reinschwingen, wenn ich vorher nicht die Schultern aufgewärmt habe oder bestimmte Bereiche. Und das macht halt so eine, das ist so eine Struktur im Anusara, das macht so Sinn dahinter.
Das ist total wichtig. Also ich kriege das ja auch wieder mit, zum Beispiel durch die Pandemiezeiten. Da schauen sich dann die Menschen irgendwelche Videos an und denken, sie müssen das dann gleich nachturnen und genau. So. Das geht natürlich völlig in die Hose.
Ja.
Und vor allem, wenn da auch das Wissen fehlt, welche Übungen passen zu welchen, dass das ausgeglichen ist. Ich glaube, da hast du eine sehr große Verantwortung auch, dann die Menschen abzuholen, von welchem Level oder auch von welchen Geschichten oder von welchen Wehwehchen?
Genau, total. Also weil wenn ich jetzt mal sage, so eine klassische Montagmorgenstunde bei mir, da sagen wir jetzt mal, sind 10 Leute drin, dann ist da vielleicht einer drin, der auch einen Bandscheibenvorfall hatte. Dann ist eine drin, die ist vielleicht im 3., 4. Monat schwanger. Dann habe ich noch jemanden drin, der irgendwie einen Tennisarm hat oder keine Ahnung was. Also das sind solche unterschiedlichen Vorgeschichten dabei, dass ich das ganz wichtig finde, dass ich als Lehrer bestimmte Anatomiegrundkenntnisse habe und weiß, welche Muskelgruppen ich wie wann wo aufzuwärmen habe oder in welcher Struktur ich zu unterrichten habe, um die da abzuholen alle. Genau. Und auch so ein Fluss, also nicht so lange stehen, der Körper kühlt ab, wieder hochjagen, sondern das muss einfach so ein Aufbau sein.
Langsam aufbauen.
Genau, genau. Und dann genauso wie du aufbaust, auch wieder langsam runterfahren, damit die dann auch zum Schluss in dieser Endentspannung eben auch wirklich entspannen können. Genau.
Ja, die Endentspannung, also
das ist das Beste, ne?
Das ist das Beste, wenn man bis dahin geschafft hat und nur noch den Boden
liegen, genau.
Und so tiefer rein sinkt.
Shavasana ist ja, zum Schluss, genau. Ist das Beste.
Ich weiß nicht, geht es dir auch so, also beim Yoga, zumindest wenn ich das mache, ist es schon anstrengend, aber man hat danach trotzdem wieder Energie. Es ist nicht irgendwie wie ich spiele jetzt American Football und den nächsten Tag muss ich dann, kann ich gar nichts mehr machen, sondern es gibt wieder zurück Energie und es geht eigentlich immer besser danach. Das ist Wahnsinn.
Ja, und das ist auch das Lustige, das ist so dieses, man sagt, dieser Shavasana-Bliss, sagt man danach.
Bliss.
Wenn die Leute von diesem Shavasana sich hinsetzen, dann haben die alle so ein kleines Grinsen, so ein bisschen, hast du das Gefühl, auf dem Gesicht. Und wenn du die Leute fragst, was ist es denn? Es kann niemand in Worte fassen. Also, aber das ist so dieses, das glaube ich, das finde ich dieses Schöne an Yoga, dass du arbeitest muskulär, du arbeitest kraftvoll, zeitgleich machst du die Muskelketten aber auch lang, du dehnst und dann hast du noch emotional oder mental, dadurch, dass du ja allein schon mal überlegst, wie atme ich eigentlich ein und wie atme ich aus. Also welcher Mensch stellt sich hin, sag mal, wie atme ich heute eigentlich? Das ist so immer da und man macht sich nicht große Gedanken und dass wir da auch mal den Fokus drauf hinlegen, hey, wie geht's mir heute und wie atme ich heute und mal so reinspüren und das erdet dich natürlich wieder und das gibt dir Kraft, zentriert dich, erdet dich und lässt dich dann hoffentlich zur nächsten Stunde wiederkommen. Genau.
Wie erklärst du denn dir eigentlich den Siegeszug des Yoga, nenne ich es jetzt einfach mal so, in den letzten Jahren, vor allem bei uns jetzt auch im Westen? Da ist ja unheimlich viel passiert in den letzten Jahren. Warum?
Weil es einfach Sinn macht. Also dieses Warum erklärt sich, wenn du Yoga machst und nach diesem Shavasana dich hinsetzt, diesen Shavasana bläst, dann weißt du warum. Genau. Das ist ist, ja, ist eine gute Frage, schwere Frage. Ich glaube auch, was wir letztens uns ja auch unterhalten hatten, dass das Yoga von dem, was der Ursprung mal war, immer mehr weg davon geht, oder beziehungsweise glaube ich auch, dass es wieder langsam irgendwann sich dahin zurückwenden wird.
Zum Hintergrund, genau an dieser Stelle, die Körperstellung, die Asanas, waren ja eigentlich dafür gedacht, weil früher die Menschen viel meditiert haben, in einer Stellung waren. Genau. Und wir wissen natürlich, wenn wir uns nicht bewegen und ruhig sind, verkümmern unsere Muskeln, gehen zurück. Und deswegen hat man die Asanas gemacht, um da wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Aber im Westen wird vor allem
wird geturnt
und die ganze Meditation eher so kommt oft als zweites dran, wenn überhaupt.
Ja.
Genau.
Das ist auch, ich finde es auch okay. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, in den Stunden trotzdem diesen Aspekt der Atmung und der Meditation nicht zu verlieren. Also, dass du sagst, die Leute wollen auch mal schwitzen und wollen mal durchtouren, das ist ja auch, finde ich, okay, aber du kannst das Ganze ja auch in ein schönes Gleichgewicht bringen, wenn du sie auch während den Stellungen mental unterstützt oder trägst oder einfach da, das kann durch bestimmte Sätze einfach sein oder sowas. Ich habe auch Yoga vom schicken Studio in New York zu nichts im Busch in Thailand praktiziert. Und im Endeffekt geht es ja wieder um das nach innen, was wir vorhin hatten, dieses Pratya nach innen ziehen. Also du wirst kein besserer Yogi, wenn du jetzt eine schicke Matte hast und keine Ahnung, was alles dazu hast. Aber wir sind in so einer Welt. Und wenn die Leute das dazu haben möchten und dann finde ich, ist es auch okay, das mit zu nutzen einfach.
Das ist alles okay und jeder, was für ihn passt.
Genau.
Und wenn sie sich nur bewegen, in Anführungszeichen, oder Asanas machen, ist es ja auch viel besser, wie gar nichts zu machen.
Und es ist auch wieder so, dass jeder Tag ist einfach anders. Und an manchen Tagen merke ich für mich, ich möchte einfach nur sitzen und meditieren und in Stille sein. Und dann gibt es andere Tage, wo ich das Gefühl habe, ich brauche ganz viel Kraft. Und dann möchte ich einfach als liebstens zuerst schon in Handstand gehen. Und das ist auch okay so. Deswegen finde ich es auch wunderbar, dass es so viele verschiedene Yoga-Stile gibt und auch so viele innerhalb eines Stils verschiedene Yoga-Lehrer, weil jeder einfach anders unterrichtet und jeder Lehrer holt irgendwelche Schüler bestimmt irgendwo sehr gut ab. Also ich finde, das für mich ist es auch so, dann, wenn ich mal in einer Großstadt bin oder woanders bin, dann gehe ich auch einfach und sage, nee, heute will ich Musik und heute will ich laut, dann gehe ich ins Chivamukti-Yoga. Oder ich sage, nee, heute brauche ich ruhig und erdend, dann gehe ich vielleicht in den Yoga, wo ich weiß, da ist der Fokus auf die Meditation. Also
Lach-Yoga hast du auch schon mal ausprobiert? Oder Bier-Yoga gibt es auch?
Bier-Yoga wollte ich auch gerade sagen.
Mit Tieren, also mit Ziegen gibt es auch.
Nackt-Yoga ist auch ganz groß in Berlin. Also es gibt alles Mögliche.
So auch so mit dem Schwitzen oder so in der Sauna und so.
Das ist jetzt, Hot-Yoga. Hot-Yoga habe ich in Berlin immer dann gemacht. Da gab es bei mir in Kreuzberg ein Studio. Immer dann, wenn ich gemerkt habe, im Winter, ich werde krank. Dann bin ich ins Hot-Yoga. Hab alles rausgeschwitzt, hab mir ganz viel Kleidung mitgenommen, bin nach Hause und ich wurde nie krank. Aber das war einmal im Jahr, wo ich ins Hot-Yoga, sonst ist es nicht meins. Genau.
Dann gibt's bei dir auch noch, das mache ich eigentlich nie, über meine Gäste noch zu recherchieren, aber ich musste den Namen von dem Yoga-Stil musste ich nochmal nachschauen, Anusara, und dann habe ich gesehen, bei dir geht's auch um die höchste Wahrheit. Zumindest war das so in dem Werbeclip formuliert.
Ja.
Was
da geht's aber generell, da meine nicht nur ich da, sondern das ist auch das Anusara, was um die höchste Wahrheit. Da ist dieses auch wieder, dass wir im Anusara, es gibt auch in ganz vielen Yoga-Stilen gibt es ein Mantra, was man singt am Anfang, und da gibt es auch eins bei Anusara, und da verneigen wir uns, Om Namah Shivaya Gura, weil da verneigen wir uns vor dieser höchsten Wahrheit in uns selber, und das ist, glaube ich, wieder dieses, so sein, wie man ist, von innen heraus. Also wirklich dieses ehrlich zu leben mit sich selber gegenüber, den anderen gegenüber respektvoll, diese höchste Wahrheit für sich selber zu leben. Und ich glaube, wenn jeder mit sich selber ehrlich ist, dann ist er auch, oder wenn jeder den Anspruch hat, mit sich selber ehrlich zu sein, dann ist er es auch mit den anderen fair gegenüber, ehrlich fair gegenüber. Ja. Und es gibt ja ganz viele Punkte, also es gibt ja diese Regeln, sag ich mal so, oder Gebote im Yoga.
Und kein Kaffee, keine Zwiebeln, kein Knoblauch.
Nein, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt zum Beispiel eher Ahimsa, Steya. Das ist auch dieses Nicht-Stehlen. Und also genau wie diese Gebote, wo wir sagen, ich soll nicht stehlen, keine Sachen von anderen Menschen nehmen, aber auch keine Zeit stehlen oder keine Energie stehlen von anderen einfach. Und deswegen ist, glaube ich, diese höchste Wahrheit einfach sehr, sehr wichtig, sich selber gegenüber und den anderen gegenüber.
Ja, authentisch sein, genau. Letztendlich und
genau.
Wieder zurück zum Selbst.
Genau,
und
zu seinen Werten, zu seinem
genau,
Sein.
Und vor allem immer bei sich bleiben und nicht woanders andere beurteilen oder über andere sprechen.
Genau.
Ja. Oh, da haben wir noch alle einen langen Weg zu gehen.
Zur Erleuchtung. Zu Samadhi.
Ja, glaubst du das? Das gibt's die Erleuchtung oder ist das für dich ein Zustand, den du entgegenstrebst?
Nee.
Mm-mm. Also für mich wäre es auch nichts.
Nee. Also, ich glaube auch, was bedeutet Erleuchtung? Was, wenn ich dann erleuchtet bin und dann, was mache ich dann weiter? Also dann weiß ich alles oder tue da für mich. Oder, also ich glaube, man hat, strebe ich überhaupt nicht entgegen. Und ich glaube, Erleuchtung ist für mich auch genau das Gleiche wieder, wenn ich mir ehrlich und meinem Mitmenschen ehrlich gegenüber bin, dann ist da doch schon was erleuchtet. Also weißt du, dann ist doch da schon was.
Wenn das jeder machen würde, was wäre das für eine tolle Welt?
Ja. Genau. Ja, wenn jeder fair spielen würde, ehrlich spielen würde und jedem gleichmäßig behandeln würde, dann sind wir schon, glaube ich, alle einen guten Weg weiter.
Ja, absolut. Klingt alles toll und wunderbar, aber trotzdem gibt es ja dann immer noch auch in, da komme ich jetzt noch drauf zurück oder bin ich noch gar nicht hingekommen, aber es gibt ja schon auch immer in der Yoga-Community oder generell so auch das Guru-Problem, will ich es mal jetzt so benennen. Du hattest den John Friend angesprochen, den Gründer von Anusara. Den hast du einmal in Tokio auf dem Teacher-Training kennengelernt und dann noch, ja, wie war es da in Tokio?
Tokio war grandios. Da waren wir eine relativ kleine Gruppe für sein Teacher-Training, weil John Friend sehr, sehr bekannt ist. Das heißt, seine Gruppen sind eigentlich relativ groß, so 300-400 Leute. Dort waren wir 60 Leute. Und der Großteil davon war Asiaten, der restliche Teil war westlich. Und es war fast zweieinhalb Wochen lang ein sehr ruhiges, sehr respektvolles Training. Also es ging wirklich um dieses, der Sensei nennt sich der ja, der Lehrer im Japanischen. Und dieses Verneigen vor dem Lehrer, das war eben sehr geachtet dort. Und John war großartig dort, fand ich, als Lehrer. Der ist wirklich sehr auf die Schüler eingegangen. Wir haben wahnsinnig viel gelernt, mitgenommen und auch viele Dinge, die mir heute so hängen geblieben sind, wo wir jetzt gerade vorhin drüber gesprochen haben, auch dieses Achtsamkeit. John Friend hat auch einmal gesagt, dieses Yoga, was wir hier in diesem Raum machen, dieser Satz ist mir so hängen geblieben, weil es ist so klar, dieses Yoga, was wir in dem Raum machen, kann jeder lernen. Geh raus auf die Straße und mache Yoga. Und zwar in dem Sinne von, sei respektvoll gegenüber den Leuten, hör Leuten zu, sei ehrlich, hab ein offenes Herz, verteil Freude und sowas. Weil ein Kopfstand oder sich irgendwo rein verbrezeln, das kann man jedem beibringen. Und dieses Training war sehr, sehr lehrreich, besonders berührend auch einfach. Und dann war ich eine gewisse Zeit später, war ich nochmal bei John Friend für ein therapeutisches Training. Und das war dann auf Maui.
Hawaii.
Ja, genau. Ja. Und da kam ich in eine große Turnhalle rein. Und da waren dann die 300, 400 Frauen, nur Frauen auch fast teilweise. Und ich weiß noch genau, ich bin da rein und dachte wirklich, ich mache diese Tür so auf und dachte, ich bin zum Vortanzen für Chorus Line. Es war so, alle Frauen waren so in Hotpants und BH und geschminkt ohne Ende, wo ich mir dachte, und ich kam da wirklich mit meiner Batikhose an und meinem Ringeltop und so. Es war dann auch so für ihn so ein Podest aufgebaut vorne und er wurde da echt so verehrt und verneigt und er hat sich halt auch ganz anders benommen. Also so wie soll man es da sagen, wirklich so der gepredigt wird oder der Guru eben, der besser ist als die anderen. Und es war für mich wirklich ein schockierendes, würde ich es jetzt nicht sagen, aber ein sehr prägendes Erlebnis auch wieder, wo ich gar nicht damit umgehen konnte. Ich fand das echt sehr, sehr schwer und habe dann gemerkt, dass ich mich auch gar nicht so auf dieses Training einlassen kann, weil ich so von dieser Außenwelt, wo ich mir dachte, das hat nichts mit Yoga zu tun irgendwie hier für mich, genau.
Ja, das ist ein krasses Erlebnis irgendwie, wie das kontextabhängig auch
ja,
ist.
Ja, also ich glaube schon.
Also da schrillen mir halt die Alarmglocken, wenn ich da so einen roten Sessel ziehe.
Ja, genau.
Der muss irgendwie noch einmal mit den Fingern schnippen.
Genau.
Und
er hatte dann auch mehrere Assistentinnen, die hinter ihm herliefen sozusagen. Mhm. Also dieses ganze Klischee irgendwie. Und ich glaube generell, dass es so ist, dass also wenn du dir eine Yoga-Zeitschrift kaufst und dann vorne drauf guckst auf das Titelbild, ist es ja schon so, dass es ein bisschen so ist, ach, ein Yoga-Lehrer hat so und so auszusehen. Was nicht stimmt. Also wir sind einfach irgendwie auch nur Menschen und fertig aus, genau. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, dass das manchmal doch immer noch so ausgelegt wird, ein Yoga-Lehrer hat die Figur zu haben oder so und so auszusehen, sollte das und das können und da gibt es halt viele, die dann irgendwie einen bestimmten Grad, sag ich, an Berühmtheit erreichen und das dann auch ausschöpfen oder dann mehr und mehr so werden. Ich glaube, so Leute, die werden dann auch, wenn du eine Berühmtheit hast, wirst du auch ein bisschen geformt von diesem Außen, dass du mehr und mehr abfliegst, glaube ich, ja. Und es ist leider, ob das jetzt in der Showbusiness ist oder im Yoga, nicht anders.
Ja, genau. Was mich total überrascht hat, du machst seit über 10 Jahren Fortbildung oder Teachings, Trainer-Teachings in dem Anusara in verschiedenen Teilen der Welt, aber bist trotzdem nicht zertifiziert.
Ja, aber das hat nur damit zu tun, genau. Das ist dieses Wort zertifiziert ist vielleicht auch ein bisschen schwer im Anusara, weil wir... Also ich habe, wenn du jeden anderen Stil machst, gibt es meistens eine 200 Stunden oder eine 500 Stunden Ausbildung und dann hast du dieses Papier, sag ich mal. So, ich habe, ich glaube, 3x 500 Stunden Ausbildungen und jegliche andere Ausbildungen. Im Anusara nennt sich das diese Endprüfung zertifiziert, dass du andere Anusara-Lehrer ausbilden darfst zur Zertifizierung. Aber ich kann ganz normal, also ich bin ganz normaler Anusara-Lehrer, ich habe nur nicht diesen Stempel, andere Leute zu Anusara-Lehrern auszubilden. Und das liegt einfach, glaube ich, daran, weil wenn du das machen möchtest, hast du wieder bestimmten Regeln, wo du dich genau dran halten musst. Zum Beispiel ist eine Regel, dass wir im Anusara-Unterricht eigentlich nie Musik spielen. Also wir verwenden nie Musik während. Ich finde das aber manchmal sehr, sehr schön, weil Musik sehr berühren kann. Und dann finde ich das sehr schön, auch mal irgendwelche Klänge im Shavasana einzuspielen. Wäre ich jetzt zertifizierter Lehrer?
Und das würde jemand mitbekommen, dann müsste es sofort dicht machen.
Genau. Und deswegen hemmt mich das noch so ein bisschen, diesen ganzen Prozess dafür zu machen. Genau. Und das ist das Einzige. Aber ansonsten bin ich Anusara-Lehrer. Genau.
Dicht machen, dein Studio ist zwar der Raum, ist dicht, aber du machst ja online weiter. Lass uns nochmal zu deinem Yoga-Studio zurückkommen. Was wünschst du dir für die nächste Zeit?
Ganz schnell aufmachen. Dass einfach, natürlich, dass ich die Türen aufmachen darf mit und wieder Schüler empfangen darf im Studio, dass ich die live unterrichten kann und nicht mehr über Zoom. von mir aus auch mit Auflagen, dass nicht alles voll und also ich.
Kannst du die eigentlich verstehen, die Auflagen in deinem Fall?
Nein. Weil es auch bei mir im Studio ein Hygienekonzept gab. Die Leute, jede Matte wurde danach desinfiziert. Es wurden Masken getragen beim Rein und Raus. Die Hände wurden, also es gibt alles Mögliche, was ich gemacht habe. Es wurden Abstände im Studio, dass nicht zu viele rein. Es wurden online gebucht, dass ich vorher weiß, wer wie was da ist. Nein, aber es ist so, wir haben eine Pandemie, wir müssen damit umgehen und dann respektiere ich das auch so. Und wenn das wieder okay ist, dann freue ich mich, wenn ich wieder aufmachen darf. Und das hoffe ich auch, dass es einfach bald ist. Und das wünsche ich mir am meisten, dass vielleicht zwei Sachen. A, dass ich aufmachen darf und B, dass noch ganz viele in Hall den Weg zum Yoga finden. Also so, das, weil ich glaube nach wie vor, ich bin total überzeugt davon, dass Yoga sehr vielen Leuten einfach eine Freude machen kann, berühren kann. Genau.
Du hattest ja trotzdem dann aufgemacht während der Pandemie, wo es möglich war. Und du hast mir erzählt, wo es dann wirklich soweit war, ja, hast du geweint vor Freude.
Ja, also es war dann wirklich, ich glaube, ich kann mich nicht mehr grob an Datum erinnern, aber es war, glaube ich, 6. Juni oder 8. Juni oder sowas durfte ich aufmachen. Und als ich da dann da vorne saß und da waren nicht viele Leute da, weil jeder war ja noch unsicher und wie und was, aber da war ich am Anfang schon sehr den Tränen nahe, da konnte ich das noch zurückhalten, aber als die dann im Shavasana lagen, habe ich dann so heimlich ein, zwei Tränen für mich vergossen, weil ich das so besonders und so schön, auch für mich einfach, das war die erste Stunde, die ich in meinem eigenen Studio, also ich hätte halt nie gedacht, dass ich mal ein Yoga-Studio habe, aber so unterrichten durfte, also es war schon besonders, ja.
Zum Schluss noch, Kat, nur noch wenig Zeit. Was ist dein Lebensmotto?
Oh, was ist mein Lebensmotto? Das ist ja nochmal eine große Frage. Ganz schwer. Habe ich ein Lebensmotto? Ich kann es nicht in einen Satz rein formulieren oder habe so einen Satz von irgendeiner Berühmtheit oder sowas. Aber ich würde sagen, durch das, was wir vorhin auch erwähnt haben, dass ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Jetzt leben, also wirklich im Hier und Jetzt sein, Dinge auszuprobieren und einfach auch, was du vorhin gesagt hast, machen. Einfach mal machen, ausprobieren und auf seine, ich glaube, jeder Mensch ist großartig und jeder sollte mehr nach innen hören auf seine Werte und die leben, weil ich dann glaube, dass jeder ehrlich aus seinem Innen heraus lebt, wenn er nach seinen Werten, die einem wichtig sind, lebt.
Lebenslinien. Die Gesichter der Region. Der Störfunk-Talk mit Miro Ruf.
Zwei Stunden sind wieder rum. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Kat Svensson, für deine Zeit, für deine Offenheit und ja, dir alles Gute bei allem, was du tust, hier in Schwäbisch Hall oder sonst wo. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, war wunderbar hier zu sein. Danke.
Wenn ihr später eingeschaltet habt, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, die Sendung nachzuhören unter störfunk.de in der Mediathek und in den nächsten Tagen dann auch noch mit Foto auf störfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und einen schönen Abend noch.